Hallo, ich bin Sabine Lanius und ich begrüße dich zur 8. Folge von Bewerbungsstark, dem Podcast, der Führungskräfte dabei unterstützt, den Job zu finden, der wirklich zu ihnen passt. Heute geht es um ein Thema, was meine Coaches gerade sehr intensiv beschäftigt, nämlich um das Thema Interim Management. Dazu habe ich einen interessanten Gast vor dem Mikrofon. Lasst euch überraschen.
2006 berät er als Managing Partner erfolgreich internationale Unternehmen bei der Besetzung von Managementpositionen auf der obersten Ebene, sowohl in Private Equity als auch bei familiengeführten Unternehmen oder auch bei börsennotierten Unternehmen. In der Zwischenzeit hat er mehr als 500 erfolgreich abgeschlossene Interim Management Aufträge absolviert. Und genau zu diesem Thema, worauf ich in letzter Zeit sehr häufig von Coaches von mir angesprochen werde, begrüße ich heute ganz herzlich Norbert Eisenberg von Boyden. Hallo.
Grüße Sie, Frau Landus. Freut mich, dass wir miteinander sprechen können.
Das freut mich auch. Und wir hatten ja abgesprochen, dass wir einfach mal ein paar der meistgestelltesten Fragen meiner Coaches beantworten. Und fangen wir doch einfach mal damit an. Als potenzieller Neuling fragt man sich natürlich, wie komme ich denn überhaupt an Aufträge und an Folgeaufträge und welche auch, so wie funktioniert denn das?
Also es gibt ja zwei grundsätzlich für unterschiedliche Wege an Aufträge zu kommen. Das eine ist über Anbieter wie uns. Da ist zumindest der erste Schritt relativ einfach zu tun, weil man da den Kontakt aufnehmen muss und wenn dann der eigene Lebenslauf aus Sicht des jeweiligen Anbieters halbwegs zum Thema passt, dann wird man auch so ins Gespräch kommen. Das ist der eine Weg, der Weg über sogenannte Provider. Ich persönlich mag den Begriff nicht so gerne. Ich sage lieber Interim Management Dienstleister, weil wir, glaube ich, ein nicht Makler, sondern ein echtes Dienstleistungsverständnis haben. Mhm. Aber da sollte man sich nicht nur an einen Anbieter wenden, sondern an mehrere Anbieter wenden. Das erhöht die Vermittlungschancen an der Stelle sicherlich nicht an. Man mal einen Blick auf die Website werfen, wer einen seriösen Hintergrund hat. Man muss nicht jede kleine Makelei dort gehen und auch, ob es vom Level her passt. Es gibt Unternehmen, die vielleicht auf einem anderen Level unterwegs sind und wo Interim Management mehr bessere Zeitarbeit ist. Das ist für bestandene Manager vielleicht da nicht die richtige Adresse. Aber dahin sollte man sich wenden. Und dann heißt es letztlich, wenn man so will, geduldig warten, bis eine Anfrage kommt. Dann darf man ab und zu mal nachfragen. Wichtig für das Gespräch mit dem Anbieter ist, dass man seine eigenen Stärken vernünftig herausstellt, dass man dem jeweiligen auch vermittelt, auf was für Aufgabenstellungen sollte man angesprochen werden. Ich sage mal, als Interim Manager ist man so etwas wie der Lotse durch schwierigere Fahrwasser.
Ja.
Und es ist für jemanden, der dann sagt, ich schlage Herrn sowieso vor für eine Aufgabenstellung, wichtig zu wissen, das sind Aufgabenstellungen, da kennt er sich aus. Das muss nicht immer an der Branche hängen, das hängt nicht immer an der Position, sondern es hängt daran, dass man die Situation versteht, dass man das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens versteht und mit einer Glaubwürdigkeit da reinkommt. Also ich sage immer, wenn ich jemanden vorschlage, dann brauche ich einen Grund dafür. Und es ist natürlich auch, wenn man dann, es gibt ja zwei Hürden für den Start. Das eine ist, der Klient muss einen wollen und muss einen für geeignet finden und dementsprechend einen Vertrag unterschreiben. Der zweite Schritt ist dann auch, man muss im Unternehmen Fuß fassen. Und dem Unternehmen Fuß fassen hat sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich habe aus den vorgenannten Fragestellungen auch schon entnommen, dass da so eine Besorgnis ist, wie ist das denn, wenn man da anfängt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wir haben eigentlich in kaum einem Fall mal Probleme an der Stelle gehabt. Weil Unternehmen, die in eine schwierige Situation sind oder schwierige Veränderungen vor sich haben, da wissen die Leute, da ist Handlungsbedarf und wir brauchen Guidance, sodass zumindest bei denjenigen, die diesen Weg positiv begleiten wollen, aus der Führungsmannschaft, aus der Mitarbeiterschaft heraus, da ist durchaus ein Hunger nach einer Person, die ihnen dort helfen kann. Insofern ist in den 99% der Fälle die Aufnahme positiv. Wenn es mal Leute gibt, die opponiert, dann sind das typischerweise Menschen, mit denen man in absehbarer Zeit ein Gespräch führt in der Richtung, sie haben viele gute Talente, aber vielleicht sollten sie die an anderer Stelle nutzen. Und also deshalb die Vorbehalte, die sind in der Regel nicht da. Sie können dann kommen, wenn jemand durch die Art, wie er sich verhält, durch die Art, wie er mit Begrifflichkeiten umgeht, wie er Themen aufnimmt, zu verstehen gibt, dass er in der Thematik nicht zu Hause ist. Das ist so, wenn Sie im Lotsen auf ein Schiff kommen sehen, was durch eine schwierige Passage geht, und der kann noch nicht mal das Steuer richtig anfassen, dann werden Sie natürlich unruhig, weil Sie sagen, wo schrammen wir demnächst dagegen? Und so ist das doch auch. Also deshalb sollte man als Interim Manager auch nur Aufträge annehmen, mit denen man sich wohlfühlt. Und das Wohlfühlen hat eine inhaltliche Komponente, hat aber durchaus eine menschliche Komponente. Ich habe das in der Vergangenheit auch den Managern immer gesagt, wenn ihr Bauchgefühl ihnen sagt, das ist nicht das Richtige, dann bin ich ihnen überhaupt nicht böse, wenn sie mir nach dem Vorstellungsgespräch sagen, ich habe das Gefühl, das ist für mich nicht richtig, fühle mich da nicht wohl, dann sollte man es lassen. Das Gleiche sage ich übrigens auch den Klienten. Und wenn ich die über 500 Aufträge, die Sie gerade zitiert haben, nehme und sage, wo habe ich mal falsch gelegen, sind das eigentlich die Fälle, wo ich ein anderes Bauchgefühl durch rationale Argumente, da ist ja alles das und das vorhanden, übertönt habe und dann mich dagegen entschieden habe. Und insofern, also die beiden Komponenten, ich fühle mich mit der Aufgabenstellung wohl, ich fühle mich in dem Setup und mit den wesentlichen handelnden Leuten wohl, das sollte man positiv beantworten. Und dann gibt es in der Regel sehr wenig Schwierigkeiten in dem Fußfassen. Mhm. Und ich meine, wenn ich die erste Hürde anspreche, auch das Thema Gespräch mit dem Klienten, ist es auch eine andere Situation als die typische normale Bewerbungssituation. Ich sage Managern auch immer, verstehen Sie sich als Geschäftspartner des Klienten, nicht als jemand, der sich für einen Job bewirbt. Und egal, ob das jetzt Leiter Supply Chain ist oder CEO, Sie sind Geschäftspartner des Gegenübers. Mhm. Und genauso selbstbewusst sollte man sich dort auch verhalten. Natürlich muss man seinen eigenen Erfahrungshintergrund darstellen, aber das tut man eben nicht wie jemand, der sagt, ich brauche den Job, sondern zu sagen, wie ist die Aufgabenstellung, wie ist es sinnvoll, dass wir miteinander hier ins Geschäft kommen. Und wenn Gespräche auf dem Level geführt werden, verlaufen sie eigentlich auch viel besser, als wenn man sie als Bewerbungsgespräch. Und das ist etwas, was in meinen Augen auch den Interim-Manager-Beruf so attraktiv macht, dass man eben eine eigenständigere unternehmerische Rolle gegenüber den Unternehmen hat, in denen man tätig ist. Ja. Das heißt nicht, dass man immer mit dem Kopf durch die Wand geht, aber es heißt schon so, dass man sagt, ich mache die Dinge, die richtig sind. Und wenn man da in essentiellen Dingen nicht auf eine Linie kommt, dann ist es auch besser, man sagt, wenn wir da nicht an die gleichen Dinge glauben, dann sollten wir vielleicht getrennte Wege gehen. Das ist nicht so dramatisch wie in anderen Fällen. Ich habe relativ viele Situationen gehabt, also viele, ein paar Dutzend, wo wir die Frage gestellt haben, so macht es gemeinsam keinen Sinn. Mhm. Die haben nur in zwei Fällen tatsächlich zum Abbruch geführt. Mhm. Weil sie einfach dann dazu geführt haben, dass man sich sehr grundlegend über den Auftrag unterhalten hat. Aber man hat die Frage nicht emotional aufgeregt und so weiter, aber nüchtern, aber klar gestellt und gesagt, wir glauben nicht, dass ein bestimmter Weg zum Ziel führen wird. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir da hinkommen und wie die Meilensteine aussehen. Und dann in der Tat kommt man in der Regel zu einer Begradigung der Situation. Aber diese intellektuelle Unabhängigkeit, die sollte man sich immer bewahren. Und nicht sagen, naja, wird nicht so richtig gut ankommen, wenn ich anderer Meinung bin, bin ich mal lieber leise, sonst ist der Auftrag vielleicht zu Ende.
Okay. Heißt das denn, Herr Eisenberg, dass Sie die Projekte auch im Hintergrund begleiten oder vermitteln? Also nicht nur bei der Vermittlung da, sondern auch die ganze Zeit sozusagen als Guiding Angel im Hintergrund.
Als Gesprächspartner bin ich natürlich immer da und wenn Manager mich fragen, was sollten sie über uns berichten, dann sage ich, alles das, was ich als Auftragnehmer wissen sollte, wenn ich morgen am Flughafen oder am Bahnhof den Klienten treffe. Aber unser Mitwirkungsgrad ist ja unterschiedlich je nach Auftrag. Wenn der Auftrag ist, ein Werk eines Automobilzulieferers zu leiten und da bestimmte, was weiß ich, Anläufe zu managen oder anderes zu tun, dann wird das ein erfahrener Manager zu 99,5% alleine können. Und das wäre der Falsche, wenn ich dem morgens sagen müsste, was er da zu tun hat. Also von daher gibt es solche Aufträge, die weitgehend alleine laufen, wo man sich alle Wochen 14 Tage mal kurz am Telefon abstimmt und am Anfang vielleicht mal nach 4-5 Wochen, aber dann unregelmäßig sieht, weil das Ding einfach alleine läuft. Und dann gibt es komplexere Aufträge, wo wir ja öfters auch in ganzen Teams unterwegs sind, wenn es ein Carve-out-Thema gibt, ein PMI-Thema, ein komplexes Restrukturierungsthema, wo erstens wir als Firma auch das Gesamtprojektmanagement dann mit innehaben, auch dann tatsächlich die Kooperation mit anderen wie Unternehmensberatungen, Anwälten und so weiter steuern. Ja. Und wo man auch oft ein vernünftiges Stakeholder-Management macht. Wenn ich einen Restrukturierungsfall habe und habe dort Banken, dann ist es manchmal vernünftiger, manchmal auch nur rechtlich möglich, dass ich vorab mit denen mal spreche. Wenn ich dann in einer Organstellung im Unternehmen bin, dann kann ich vielleicht manche Dinge noch gar nicht vor einer Poolsitzung kommunizieren, wo ich aber einer Bank schon mal zuflüstern kann, also bereitet euch mal auf eine Entscheidungslage vor, die so und so aussehen könnte, damit wir nicht nochmal eine Schleife drehen müssen und solche Themen. Also insofern, das hängt dann sehr vom Einzelfall ab, wie intensiv man da begleitet. Mhm. Es ist auch ein Thema, ich sag mal, jeder Mensch hat seine Hobbys und seine Schwächen und seine Verletzlichkeiten. Ja. Auch da ist es für mich dann wichtig zu sagen, wann musste man aufpassen? Also wir hatten ein Beispiel eines Automobilzulieferers, die hatten ein wesentliches Problem, Preisproblem mit einem Teil für Audi, was alleine gut 40 Millionen Euro Umsatz ausmachte. Man deutlich daneben gelegen hat in der Kalkulation und wir gesagt haben, in dem Restrukturierungsfall, das geht nur mit einer Preisanpassung, die werden wir erzielen müssen. Dann hieß es auf einmal, da kommt eine Delegation und Herr Winterkorn, der seinerzeit schon CEO von VW war, kommt mit.
Yeah.
Und da habe ich gesagt, hoppla, also nicht sehr wahrscheinlich, dass der sich um diese Preisbildung kümmert. Und ich hatte einen exzellenten, aber auch sehr technikbegeisterten Interim-Manager da drin. Mhm. Ich habe ihm gesagt, immer wenn die Karten auf den Tisch gelegt haben, ruf mich mal an. Und dann war der ganz begeistert, man hatte ihm einen Entwicklungsauftrag mit Volumen 20 Millionen angeboten, pauschal für eine recht spektakuläre neue Technik in diesem Teilfeld. Und der war schon drauf und dran, darauf einzusteigen. Ich sage, was ist mit unserer Preiserhöhung? Mhm. Was wollten die dann doch damit abgeben? Da habe ich ja nichts da. Also das heißt aber, ich wusste, dass der ähnlich technikbegeistert war wie Herr Winterkorn. Und da muss man dann mal sagen, hoppla, da muss man dann mal eine Leitplanke setzen. Und wenn ich Manager gut kenne, dann weiß ich, wo ich völlig unbesorgt laufen lassen kann und wo ich aber auch besser mal nachfrage. Und das tue ich dann auch und helfe dann vielleicht auch mal an solchen Stellen. Also die Mitwirkung ist, wir verstehen uns eigentlich typischerweise immer gut und reden gern miteinander, aber die Intensität richtet sich nach den Notwendigkeiten. Ich bin jetzt kein Fan davon, alle naselangen Review-Meetings zu haben, die nur gemacht werden, damit ein Review-Meeting gemacht ist.
Nein, das kostet ja auch kostbare Zeit.
Ja, also es nervt vor allem den Klienten. Der sagt, jetzt muss ich den Eisenberg schon wieder ertragen. Eigentlich habe ich mit dem gar nichts zu reden, aber es steht im Vertrag.
Jetzt hatten wir ja noch eine andere Frage, die ich auch sehr interessant finde. Klassischerweise, das haben Sie ja eben auch schon sehr anschaulich beschrieben, geht es ja häufig um Turnaround-Situationen. Jetzt schreibt aber einer meiner Coaches, so, ich bin kein Turnaround-Manager, sondern er betrachtet sich eher, und das finde ich eine schöne Definition, als Unternehmensentwickler auf Zeit. Mhm. Dann gibt es denn auch für Menschen, die so eine Rolle erfüllen, gibt es da im Markt des Interim-Management Platz oder geht es immer um anderes?
Also ich sage mal zwei Dinge dazu. Also erstens, wenn man unter Turnaround Manager versteht, Restrukturierungsmanager in echten Restrukturierungssituationen, dann ist das ein relativ enges Feld für Leute, die sich dort wirklich auskennen. Ja. Die rechtlichen Stolperfallen sind groß. Da muss man auch die Spielregeln kennen. Also da würde ich jetzt niemandem raten, als CRO beispielsweise in einen insolvenznahen Fall reinzugehen, wenn man sich dort nicht auskennt. Das ist aber ein ganz spezielles Segment, was keinesfalls der größte Teil des Interim Managements ist. Und der größte Teil des Interim Managements sind wirklich nachhaltige Veränderungen in Geschäftsprozessen, Geschäftsmodellen, Unternehmensstrukturen, bei eben wie zitierte Beispiele PMI oder Carve-out-Themen. Aber und es sind inzwischen auch tatsächlich sehr stark wirklich Mandate, wo Geschäftsmodelle nachhaltig verändert werden sollen, ob in Richtung Digitalisierung, in Richtung Veränderung der Wertschöpfungskette, in Richtung Veränderung des Leistungsversprechens. Das ist so ein Thema, sag mal, direkt nach Ausbruch der Corona-Krise haben das noch relativ wenige Leute, sind das angegangen, aber das hat deutlich zugenommen. Das Unternehmen sagen gerade die Zeit, jetzt sollten wir nutzen, um uns so zu verändern. Also insofern ist das, was Sie gerade beschrieben haben, als wenn jemand sich so sieht im Selbstbild, für uns ein sehr interessantes Profil. Und das Zweite ist, auch in den Turnaround-Fällen, da brauchen Sie natürlich jemand, der alle finanziellen und rechtlichen Fallstricke kennt. Aber eine Restrukturierung ist heute in fast keinem Fall mehr damit getan, dass man sagt, man begradigt die Passivseite und dann geht es schon weiter. Sondern die Ursachen dafür, dass die Passivseite nicht stimmt, liegen ja in ganz anderen Bereichen. Und die müssen Sie auch verändern. Das heißt also, jemanden, der jetzt das Profil hat, was Sie beschreiben, den würde ich nicht als CRO alleine irgendwo reinstellen. Aber vielleicht ist das der Manager, der dem Unternehmen, wenn dann einfach mal die ersten Hürden, die das Unternehmen insolvenzgefährdet erscheinen lassen, wenn die mal beseitigt sind, der das Unternehmen dann weiterentwickelt. Das Unternehmen muss ja so aufgestellt sein, dass es zukünftig wieder erfolgreich und ertragreich wirtschaften kann. Und das wird es nur durch Veränderungen in seinem Leistungsgeschehen erreichen und nicht durch Veränderungen auf der Finanzseite. Und auch die Zeiten, wo man auch nur durch Personalabbau und durch reine Kostenmaßnahmen Unternehmen sanieren konnte, die sind tendenziell auch eher vorbei. Ja. Also das gibt wenige Unternehmen, die da im bestehenden Geschäftssystem ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Es gibt manchmal im Automobilzulieferbereich sicherlich das eine oder andere Unternehmen, was es versäumt hat, sehr arbeitsintensive Fertigungen an andere Standorte zu verlagern, das kommt vor. Aber ansonsten das reine Kostenthema im bestehenden Geschäftsmodell ist in der Regel nicht das Thema.
Nicht das alleinige Thema, ja.
Ich wollte nochmal zurückkommen, deswegen, ich habe die erste Frage noch nicht ganz beantwortet. Ich war auf Anbieter wie uns eingegangen. Es ist natürlich ein Thema, dass man auch sagt, das eigene Beziehungsnetz durchaus machen geht. Es gibt ja, wenn man eine erfolgreiche Laufbahn hatte, noch relativ viele Leute, die positiv über einen denken. Und wenn man da mal seine alten Kontakte anruft, auch mal fragt, wie würdest du mich in so einer Rolle sehen? Und wenn du einen Auftrag hättest, könntest du dir vorstellen, mir einen Auftrag zu geben, führen manchmal zu erstaunlichen Ergebnissen. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt einen Interim Manager Verband, den DDIM. Mhm. Da kann man Mitglied werden. Wenn man dieses Thema als Profession ergreift, dann würde ich auch dazu raten, das zu tun, weil man da auch Informationen bekommt, ein Netzwerk bekommt, auch eine gewisse Heimat bekommt, indem man sich mit Kollegen dort austauscht, in Arbeitsgruppen und so weiter. Also da kann ich durchaus eine Empfehlung aussprechen, dem Verband beizutreten. Okay. Und der hat auch eine Website, wo man sein Profil deponieren kann und gefunden werden kann. Also das ist durchaus auch ein Thema. Mhm. Was eine Voraussetzung aber, glaube ich, ist fürs Interim Manager werden, ist, dass man ein bisschen dieses Unternehmergehen hatte, wie ich sprach eben von der Rolle, die ich erwarte gegenüber dem Klienten. Und das sollte man schon haben. Man sollte nicht mit der gleichen Mentalität herangehen, mit der man an einen normalen angestellten Mittelmanagement-Job herangeht. Das ist das eine. Und das zweite ist, man sollte möglichst auch gewisse finanzielle Rücklagen haben. Man muss nicht bis jetzt zum Eintritt des Rentenalters ausgesorgt haben, aber eine finanzielle Situation, wo man sagt, oh weh, wenn ich nicht in den nächsten 3 Monaten einen Auftrag bekomme, dann wird es finanziell eng. Das würde ich mir lieber nicht zumuten. Erstens, weil ich glaube, dass da schläft man unruhig, aber man tritt im Zweifel auch beim Klienten unsicherer auf. Ein Klient merkt das indirekt, da ist jemand, der braucht händeringend diesen Job. Und damit verliert man diese Souveränität, die man eigentlich braucht, um als gleichrangiger Partner in so einer Verhandlung zu bestehen.
Da haben Sie recht. Und das gilt nicht nur für Interim Manager.
Also von daher, diese Sicherheit, die sollte man schon haben, dass man also, und ich denke mal, typischerweise hat man ja auch einige erfolgreiche Berufsjahre hinter sich, wenn man sich für dieses Thema entscheidet, sodass das gegeben sein sollte. Aber als Interim Manager verdient man ja typischerweise ein bisschen besser als bei der Festanstellung, sodass man eigentlich eine Gesamtvergütung erwarten kann, die eher höher ist, wenn man denn eine normale Auslastung erreicht. Und normale Auslastung ist jetzt nach der Aussage des Verbandes dort, liegt etwa bei 70%. Das ist so die durchschnittliche Auslastung aller 1600 Interim Manager, die da Mitglied sind.
Das heißt, man kann zwischen den einzelnen Projekten durchaus mal Luft holen.
Ja, es ist natürlich je nach Interim Manager unterschiedlich. Manche sind so gefragt, dass sie von einem ins andere laufen. Und dann habe heute Morgen gerade mit dem Interim Manager gesprochen, der dann irgendwann mal die Reißleine gezogen hat und sagt, jetzt mache ich mal ein Sabbatical vor einem halben Jahr, um Dinge zu tun, zu denen ich vorher zu wenig gekommen bin. Was man ja kann, nicht? Aber ich sag mal, aber es gibt typischerweise solche Luftholphasen, ja.
Ja, und die halte ich auch für gesund, wenn man das schafft, das
einzuhalten. Nein, vor allen Dingen, wenn man die nicht damit verbringt, unruhig zu sein, wann das nächste kommt und sich zu fragen, habe ich denn noch eine Zukunft in den Bereich?
Das stimmt. Aber sagen Sie mal, Sie haben doch vorhin das auch mal in einem Halbsatz angesprochen. Wie hat denn die Corona-Krise den ganzen Interim-Management-Markt verändert und wo stehen Sie heute?
Also vom Volumen her hatte es keinen ganz großen Impact. Es hängt aber sehr stark davon ab, über welches Segment man spricht. Wenn man über Mid-Level-Positionen spricht, also typischerweise Dinge, die eher im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung gelaufen sind, dann hat es schon eine deutliche Delle gegeben. Wenn man über Positionen spricht, für die wir eher stehen, echte Managementpositionen auf C-Level oder zumindest wenn es um größere Einheiten geht, um die Verantwortung für eine größere Unternehmens- oder Funktionseinheit, dann hat es eigentlich keinen großen Rückschlag gegeben. Im letzten Jahr nochmal um 25% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, um einfach mal die Beutenzahl an der Stelle zu nennen. Mhm. Es gab ein paar Häufigkeiten. Wir hatten es auch, dass im April etliche Aufträge gekündigt worden sind, gerade bei großen Unternehmen, nicht weil die unseren Manager jetzt kündigen wollten, sondern weil es auf einmal eine Order gab, alle externen Dienstleistungsverträge mal zu kündigen. Die Kündigungen sind bei uns bis auf eine alle innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgenommen worden.
So schnell.
Wenn man gesagt hat, hoppla, da haben wir wohl einen Fehler gemacht, den brauchen wir doch noch. Also da ist an der Stelle relativ wenig wieder passiert. Es ist vom Volumen her danach auch relativ normal weitergegangen. Was ich mir eigentlich versprochen hätte, wäre, dass man schon relativ frühzeitig reagiert hätte auf die Chancen, die so eine Situation auch bietet. Und das ist erst bei den meisten Unternehmen mit großer Verspätung passiert. Ich habe es beobachtet bei einer Reihe von sehr gut aufgestellten großen Mittelständlern, also Unternehmen von knapp einer Milliarde bis ein paar Milliarden Umsatz, die das frühzeitig angefangen haben. Das waren aber Unternehmen, die managementmäßig so aufgestellt waren, dass sie uns leider nicht gebraucht haben. Und bei uns kamen diese Anfragen dann eher im letzten Quartal, teilweise von Unternehmen induziert, teilweise auch von Private Equity Investoren induziert, was also gerade im letzten Quartal auch sehr relevant geworden ist und auch in diesem Jahr sich fortsetzt, sind Anfragen in Richtung Carve-out und Post-Merger Integration, weil Unternehmen sich schon fragen, auf welchen Geschäftsfeldern sehen wir unsere Zukunft?
Ja.
Und wo wollen wir auch dazu kaufen? Sei es um Markt dazu zu kaufen, sei es um Produkte dazu zu kaufen oder sei es um Know-how dazu zu kaufen. Und wo verschlanken wir uns auch? Wo geben wir Dinge ab, die wir nicht mehr für notwendig halten und gucken, dass wir einen vernünftigen Preis dafür kriegen? Da hat sich auch etwas gewandelt, auch bei Familienunternehmen. Während früher so manche Dinge, die der Urgroßvater gegründet hatte, eher als Heiligtum verblieben, stellt man auch solche Themen inzwischen durchaus in Frage mit einem relativ nüchternen Kalkül. Da ist die gegenwärtige Familienunternehmergeneration deutlich rationaler aufgestellt als vielleicht angegangene Generationen.
Das ist ja interessant. Und was denken Sie, was bringt uns das kommende Jahr?
Also das jetzt Begonnene oder?
Das jetzt Begonnene.
Also ich denke mal, also erstens, es wird natürlich Bereiche geben, die weiterhin, die noch ein schwieriges Jahr haben werden. Also wenn ich an Einzelhandel denke oder Reisebranche, dann würde ich für dieses Jahr noch nicht die totale Erholung voraussagen wollen. Es ist natürlich so, dass diese Corona-Krise manche Themen, gerade in Richtung Wandel von Geschäftsmodellen, Änderung von Verbraucherverhalten, deutlich beschleunigt hat. Ja. Manche Loyalitäten sind geschwunden, Präferenzen haben sich verändert. Die Frage Wahrnehmung von Auto hat sich sicherlich über die Generationen noch mal verändert. Also ich glaube, da hat Corona nicht was völlig Neues gebracht. Wenn Leute sagen, was man ab und zu liest, nach Corona ist eine andere Welt, dann sagen, es ist zwar eine gravierende Krankheit, aber es ist noch keine weltverändernde Krankheit. Aber das sicherlich nicht, aber es sind eben Entwicklungen beschleunigt worden, die bereits vorher angelegt waren. Und insofern werden wir uns in Teilen schon in einer anderen Welt wiederfinden. Es ist, glaube ich, auch eine, und das ist, sehe ich jetzt und keineswegs als negativ, es ist auch ein Thema, das auch im Management man eher wieder eine Wertediskussion angestellt hat.
Ja.
Die Frage, ist Shareholder Value das Einzige, was zählt, wird inzwischen selbst in den USA deutlich hinterfragt. Mhm. Und ich glaube, dass auch, und wenn ich überlege, wie treten Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, dann ist das die Frage, welchen Sinn habe ich da drin, wenn ich in dieses Unternehmen gehe, ist heute eine ganz wichtige Frage. Und das ist wenig diskutiert bislang, aber wenn ich so Einstellungen widerspiegle, die ich in Gesprächen erlebe, dann glaube ich, gibt es da eine deutliche Veränderung.
Ja, da stimme ich Ihnen sehr zu. Seit ungefähr anderthalb Jahren führe ich extremst häufig die, ich nenne es immer die Purpose-Diskussion. Ja. Da gibt es ja dieses berühmte Buch, A Start With Why. Und dieses Warum tue ich das oder ich möchte einen sinnvollen Job haben, wird gerade aus meiner Erfahrung häufig von sehr Top-Level-Kandidaten, die aus Großkonzernen kommen, weil die ihre vergangenen Aufgaben sehr häufig als sinnentleert im Laufe der Dauer empfunden haben, wird die Frage immer wieder gestellt. Erleben Sie denn auf der anderen Seite da auch eine Entwicklung, dass die Unternehmen dann mehr drauf eingehen?
Also ich sag mal, es kommt ja immer darauf an, wie es von oben gesendet wird. Und ich sehe die Haltung durchaus auf der obersten Ebene. Ich sehe auch beispielsweise weniger Getriebenheit durch Analystenkonferenzen, als das früher war, weil man auch gemerkt hat, es ist nicht unbedingt entscheidend, was jetzt geschrieben wird über das Quartalsergebnis. Das kann man auch mal sehr deutlich gegenüber solchen Gesprächspartnern äußern, dass man dafür da ist, das, den Wert des Unternehmens langfristig zu gestalten. Und wenn man dann mal in einem Quartal abgestraft wird für eine Äußerung, dann ist es halt in Gottes Namen so. Also ich glaube, aber das ist schon klar. Ich meine, in einem Unternehmen können Werte schlecht gelebt werden, wenn sie von oben nicht autorisiert werden.
Das funktioniert nicht.
Aber da sehe ich deutlich eine Veränderung.
Ja, und ich glaube auch, das geht so weiter.
Ja, das wird Gott sei Dank, muss ich sagen, weil es uns eigentlich in eine angenehmere Welt führen kann. Das heißt ja nicht, dass das Geldverdienen keine Rolle mehr spielt. Ich sage mal, das, was am Jahresabschluss übrig bleibt oder was an Wertentwicklung stattfindet eines Unternehmens, wird weiter wesentlich bleiben. Aber es ist ja, das ist ja, jetzt kommt man natürlich in eine philosophische Diskussion, aber das ist natürlich eine Frage auch dessen, wo streckt unser ganzes Wirtschaftssystem hin. Ein Wirtschaftssystem, was sich Sinn entleert oder den Sinn nur noch darin findet, irgendwo Anleger ein bisschen reicher zu machen, das wird so auch nicht Bestand haben.
Ja, ich denke, es ist beides möglich. Und gerade dann, das wird Erfolg bringen.
Ja.
Darf ich Sie denn zum Abschluss noch bitten, dass Sie, sagen wir, unseren Hörern, die sich jetzt Gedanken darüber machen und sich vielleicht dem Thema Interimsmanagement ein bisschen genähert haben, was würden Sie denen denn für, ich sag mal, drei heiße Tipps mitgeben? Wie Sie sich präsentieren sollen, woran Sie denken sollen, was ist wichtig? Was würden Sie einem Neueinsteiger empfehlen?
Also das Erste ist wirklich mal, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, bin das wirklich ich, der in dieser Rolle sein will? Wo man wirklich auf sich gestellt ist, zu sagen, ich muss als Person irgendwo antreten, muss Erfolg haben, bin ich das wirklich? Die Selbsterkenntnis zu sagen, fühle ich mich in dieser Rolle wohl oder bin ich eher derjenige, der sich zumindest mal für einen mehrjährigen Kontext in einer Organisation, wo man seine klare Position hat, wohlfühlt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Zweite ist, dass man sich fragt, habe ich einen analytischen und konzeptionellen Toolkit, dass ich mit mir unbekannten Situationen gut umgehen kann? Kann ich mir schnell einen Überblick verschaffen? Kann ich schnell Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, um die auf den Weg mitzunehmen? Das ist, glaube ich, die zweite Fragestellung, wo man sagt, bin ich in der Lage, in so etwas reinzugehen. Und dazu gehört eben auch, dass man Veränderungen mag. Also ich meine, im Management ist es schwierig, im Moment überhaupt zu bestehen, wenn man Veränderungen nicht mag. Aber für einen Interim-Manager gilt das natürlich ganz besonders. Und das Dritte ist vielleicht auch zu sagen, bin ich aus auf eine Karriere im klassischen Sinne, wo mit jedem Schritt der Aufgabenumfang größer wird oder das Unternehmen größer wird. Das ist im Interim-Management, da ist man Dienstleister, kann das mal sehr wechseln. Es kann reizvoll sein, weil man auch mal in einem Startup arbeitet. Wir haben gerade einen Auftrag beendet mit einem CFO, der vorher im Unternehmen zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden unterwegs war. Da ist er in ein Startup eingegangen, was zum Zeitpunkt seines Starts 9 Millionen hatte. Die ihn aber gerufen haben, weil die sehr ambitionierte Wachstumsvorstellung hatten. Er hat es jetzt nach gutem Jahr verlassen mit 135 Millionen. Erfolgsgeschichte. Aber ganz andere, alle, wir hatten mehrere Manager da drin, einer hat sich um Supply Chain gekümmert und Einkauf. Alle haben gesagt, wir hatten noch nie so viel Spaß wie in diesem Fall. Aber das sind, man kommt halt dann in sehr unterschiedliche Dinge und hat nicht diese Karriereleiter, das wird immer ein bisschen größer. Das sollte man sehen. Ich frage vielleicht auch noch, bin ich wirklich entschlossen, Interim-Management zu meinem Beruf zu machen oder will ich es mal probieren? Beides ist möglich. Wenn man sagt, ich bin dazu entschlossen, dann sollte man sich erstmal selber so aufstellen, sprich eine eigene Website machen, überlegen, was gehört da drauf, was ist die eigentliche Leistung, die ich anbiete und wie man halt an so ein Thema Website rangeht. Da sollte man sich mit seinem Steuerberater und Rechtsanwalt überlegen, wie man sich von der Seite her aufstellt, wirklich das investieren, dass man einen seriösen Start hat. Das braucht man nicht unbedingt, wenn man sagt, wenn der Herr Eisenberg mich anspricht, bin ich mal für ein Engagement bereit und ob ich es weitermache, werde ich erst im Laufe dessen entscheiden. Mhm. Und in dem zweiten Fall, dass man aber sagt, ich mache das mal zum Probieren, sollte man bei der Auswahl, für welches Projekt man sich interessiert, doch gucken, passt das zu meinem bisherigen Lebenslauf und passt es dazu, wo ich hin will. Wenn ich bislang immer größere Einheiten geführt habe und jetzt kommt auf einmal ein Interim-Management-Mandat, was deutlich kleiner ist, vielleicht interessant, aber deutlich kleiner ist, dann sollte man sich schon fragen, könnten das nicht andere als Break in meinem CV betrachten, wenn ich das jetzt mache? Wenn ich sehr gute Gründe habe, die ich angeben kann, das zu tun, dann kann man es trotzdem tun. Wenn der einzige Grund aber ist, ich habe nichts anderes gefunden, dann ist das kein besonders guter Grund dafür. Wenn man eben sagt, ich will irgendwo noch attraktiv bleiben für weiterführende Dinge, das sollte man also da in dem Fall berücksichtigen. Aber das ist eine Grundsatzentscheidung und ich verlange von keinem Interim Manager am Anfang, dass er diese Grundsatzentscheidung trifft. Die meisten Manager im Übrigen, die sagen, ich probiere es mal, bleiben dabei.
Ach echt, ist das so?
Also ich habe Ihnen da damals gesagt, geben Sie Ihren Executive Search Kollegen auch mal eine Empfehlung, die können Sie wieder zurückziehen. Weil dieses Unabhängige, dieses Arbeiten in der persönlichen und intellektuellen Unabhängigkeit den meisten, die sich dafür eignen, dann so viel Spaß machen, dass sie nichts anderes mehr wollen.
Wem sagen Sie das? Ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausgesprochen angenehme und informative Gespräch.
Lanius, ich danke Ihnen auch. Jawohl. Wenn aus dem Kreis der Coaches noch Fragen sind, dann gerne entweder Mail oder auch Anruf oder sowas.
Wunderbar, sehr gerne. Ja. Danke, Sie es gut, bis bald.
Bis bald, Frau Lanius, danke Ihnen.
Danke Ihnen, tschüss. Danke,
tschüss.
Danke, dass du diese Woche bei Bewerbungsstark dabei bist. Wenn du noch mehr News um den aktuellen Bewerbungsmarkt für Führungskräfte haben möchtest, kannst du dir natürlich nicht nur die weiteren Folgen des Podcasts anhören, sondern du bist auch herzlich auf den Blog auf meiner Website sabine-lanius.de eingeladen. Und wenn du schon dort bist, kannst du dir auch den kostenfreien Guide 11 Einleitungssätze, mit denen du dein Bewerbungsanschreiben beginnen solltest, herunterladen, der es dir hoffentlich leichter macht, den Einstieg in das Bewerbungsanschreiben zu finden. Und ich lade dich auch herzlich ein, nächsten Samstag wieder dabei zu sein bei der neuen Folge Bewerbungsstark. Auch da habe ich wieder einen sehr interessanten Gast dabei. Lass dich überraschen. Bis dahin. Ciao.